Jetzt stehen sie endlich fest, die letzten Achtelfinalteilnehmer, denn auch die Gruppen E und F hatten heute ihre letzten Spiele. Über die wollen wir jetzt sprechen und das tun wir mit Patrick Rötterle, den kennt ihr unter anderem von Sportcast Freiburg, und Miriam Scheel, die kennt ihr ja inzwischen auch schon. Dafür hört ihr ja hoffentlich schon lang genug den Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ja, Tor durch Rubens. Das zweite Tor von Horst Rubens. Hier ist die Szene. Und die Belgier stehen wie angewurzelt.
Alles zur EM der Männer.
Ja, das war schon mal damals ein EM-Triumph. 1980 war das. Horst Rubens ist schon eine ganze Weile her. Und wir suchen jetzt den neuen Europameister, den des Jahres 2024. Ich finde es schön und freue mich, dass ich hier zwei so tolle Gäste habe. Patrick, wie haben dir die Spiele heute gefallen?
Ich finde, ich hatte die besseren von den Vieren, würde ich sagen. Deswegen, ich hatte sehr viel Freude, vor allen Dingen an dem späten Georgien-Spiel.
Oh ja, das glaube ich. Miriam, da kann man schlecht gegen argumentieren. Welche Empfindungen hattest du heute beim Gucken der Spiele?
Es ging eigentlich. Also ich hätte es ehrlicherweise schlimmer erwartet, glaube ich, zum Teil, gerade bei dem ersten Spiel. Mhm. Es war auf jeden Fall, gerade beim zweiten Spiel war dann viel los. Also beschweren kann ich mich, glaube ich, nicht.
Ja, das stimmt eigentlich. Ich, jetzt, wo ich so auch drüber nachdenke, es war dann doch einiges los, aber vielleicht ist der Eindruck halt eben noch so geprägt von den frühen Spielen, die wir heute gesehen haben. Und lass doch dann mal gleich mit dem 0:0 beginnen. Ukraine gegen Belgien war hier das Spiel. Wir befinden uns in der grotesken Gruppe E, grotesk deshalb, weil alle Teams vor diesem letzten Spieltag 3 Punkte hatten und dementsprechend bestimmte Konstellationen eintreten konnten, die ein bisschen die Luft rausgelassen hätten. Das ist letztlich auch so gekommen, aber Slowakei und Rumänien haben sich weniger vorzuwerfen als vielleicht Belgien. Wir wollen es jetzt besprechen. Hier mal kurz die Dinge, die passiert sind. Nach rund 20 Minuten gibt es die ersten Chancen für die Ukraine. Dann zieht De Bruyne einen Freistoß aufs Außennetz. Die Ukraine spielt einen wunderbaren Angriff, an dessen Ende aber Jaremtschuk einen Tick zu ungenau auf Dovbik querlegt. Hätte er vielleicht auch selbst abschließen können. In der zweiten Hälfte spielt Belgien leicht verbessert. Doku kann hinter der Kette querlegen, findet aber keinen Mitspieler. Trubin pariert sehr gut gegen Carrasco. Dovbik kommt in einem Konter nicht an Faes vorbei. Und beim Einwurf danach kommt Jaremtschuk zum Schuss, wird aber geblockt. In der 81. Minute stellt dann der ukrainische Trainer Reprov auf Viererkette um, bringt Jarmolenko. Malinowski überlistet Castells fast mit einer direkt verwandelten Ecke, aber eben nur fast. Bakayoko geht nach einem Pass von De Bruyne an die Grundlinie, wird aber bei seiner Hereingabe geblockt. Belgien spielt einen 3-gegen-2, Konter nicht sauber aus, Bakayoko schießt drüber. Und am Ende kommt Malinowski nochmal komplett frei zum Schuss, wird aber geblockt und am Ende pariert dann auch noch Castells gegen Sudakov in der 91. Minute. Belgien spielt dann seine Ecken kurz aus und holt die Zeit von der Uhr, die noch notwendig war. Und Miriam, dieses Spiel endet eben mit einem 0:0 und mit einem seltsamen Bild. Weitergekommen ist Belgien als Tabellenzweiter. Ausgeschieden ist die Ukraine, obwohl man 4 Punkte hat als Tabellenletzter. Aber die einen, nämlich die Ukrainer, die wurden von ihren Fans gefeiert. Und die anderen, die Belgier, wurden von ihren Fans mit Buhrufen wieder weggeschickt. Kannst du diese Reaktion verstehen?
Ja, absolut. Also ich glaube, Belgien hat mal wieder nicht das gehalten, was man sich vor dem Turnier, bisher zumindest, was man sich vor dem Turnier von ihnen versprochen hat. Mir fällt zu dem Belgien-Spiel ehrlicherweise gar nicht so viel ein. Also ich glaube, wenn sie es versucht haben, von hinten rauszuspielen, dann haben sie es über rechts versucht. Ich finde, über links ging da eigentlich gar nichts von hinten raus. Wenn überhaupt mal, dann war es Deku über links im 1-gegen-1, aber das hat auch eigentlich gar nicht funktioniert. Aber spielerisch, mannschaftlich ging, wenn dann, nur über rechts was. Castagne hat mir da ganz okay gefallen, der hat es zumindest versucht. Aber nicht im Zusammenspiel mit Trossard, weil der war eigentlich auch gar nicht vorhanden in dem, bis er ausgewechselt wurde, finde ich. Sondern wenn dann, weil sich irgendwie De Bruyne mit nach rechts hat ziehen lassen, dann lief das mal so ein bisschen über rechts, aber insgesamt war das viel zu wenig. Was aber vielleicht auch einfach daran liegt, dass es die Ukraine ganz gut verteidigt hat in letzter Konsequenz und vor allem in eigentlich ich würde behaupten, 95-99% der Fälle Lukaku komplett wegverteidigt hat. Und dann war es für die Ukraine, dann hat sich's für Belgien dann auch irgendwie ein bisschen erschwert dargestellt.
Ja, also das stimmt natürlich. Die Ukraine hat sehr gut verteidigt. Ich würde aber trotzdem noch mal kurz bei Belgien bleiben. Denn selbst wenn die Ukraine gut verteidigt, muss es ja der Anspruch sein, mit dieser Qualität im Kader so ein Spiel anders zu gestalten, als es war. Und das, mir sind so vor allem zwei Sachen aufgefallen, neben dem, was du schon gesagt hast, dass es eigentlich ansonsten gar nicht so erkenntnisreich war und es eben so ein kleines Ungleichgewicht zwischen den Flügeln gab. Das eine ist, Lukaku und Doku, wie die einfach keine Chemie miteinander haben, das ist schon das ist schon bemerkenswert, also so bemerkenswert, dass es einem eben auffällt. Und das andere ist, das eine ist ja quasi, wie kann ich meine Torchancen herausspielen, wenn ich den Ball habe? Das andere ist, wie kann ich den Ball in hohen Zonen gewinnen und kann dann so Torchancen herausspielen? Und das wollte ja Domenico Tedesco den Belgiern beibringen. Und ich muss sagen, das Pressing fand ich fast am allerschlechtesten von allem von Belgien. Saftlos, in Unterzahl, weil 3-1 gegen 3-1 Aufbau und dann haben halt die Ukrainer auf Trubin mitgenommen, also dann hatten sie Überzahl. Immer wieder sehr große Lücken, dahinter haben es immer wieder die Sechser und Achter geschafft, reinzulaufen, dass sie frei anspielbar sind. Keiner hat darauf reagiert bei Belgien. Also das war eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat bei dieser belgischen Leistung, das Pressing. Und ich habe die schon nicken gesehen, gefallen hat es dir offenbar auch nicht.
Nee, absolut gar nicht. Das steht auch tatsächlich mit auf meinem Zettel. Also ich fand, sie haben es am Anfang versucht, hoch anzulaufen, aber auch irgendwie nur teilweise, wie du es schon gesagt hast. Das waren, ich finde, hinter der ersten Linie war ein Riesenraum immer offen. Sie hatten dann oft sogar Glück, dass die Ukraine das gar nicht so konsequent genutzt hat, sodass am Ende doch irgendwie die beiden Sechser, meistens war es dann Onana, dann doch noch irgendwie da sich den Ball geholt hat, was aber, glaube ich, so nicht der Plan war. Das war einfach nur, weil er dann musste. Aber man hat es, finde ich, auch ziemlich genau gesehen, wenn man Kevin De Bruyne eine Weile beobachtet hat. Also ich habe, glaube ich, nach dem letzten Spiel war das, also nach dem zweiten Vorrundenspiel, wurde hervorgehoben, wie krass positiv er gewesen wäre und immer wieder motiviert hätte und seine Mitspieler die ganze Zeit in Mut zugesprochen hat und geklatscht hat für jede Aktion. Wenn man ihn heute beobachtet hat, war der eigentlich, ich glaube, so ab der fünften Minute habe ich ihn nur noch gesehen, wie er die Arme hochgenommen hat und versucht hat, mit irgendwelchen Gesten den einen Spieler dahin zu schieben, den nächsten Spieler da. Und dann hat er sich, ist er irgendwo angelaufen, dann kam der Pass in seinen Rücken, dann hat er wieder die Arme hochgerissen, so von wegen, wo seid ihr denn alle? Also ja. Da hat man, glaube ich, ziemlich genau gesehen, dass da überhaupt nichts funktioniert hat. Also ich würde es nicht mal als Pressing bezeichnen, weil die vorne angelaufen sind, sind nicht konsequent angelaufen. Das war eigentlich auch nur ein Schieben. Und dahinter war ein Riesenraum. Also ich finde, man kann das nicht mal als Pressing bezeichnen, was sie da gemacht haben. Wobei ich glaube oder fand, als sie dann gemerkt haben, okay, so funktioniert's nicht und gefühlt ein bisschen tiefer standen sie zwar tiefer, aber nicht kompakter, weil sie genauso inkonsequent waren und genauso wenig, wie du es genannt hast, saftlos angelaufen haben, dass die Ukrainer von sogar mit weniger Druck noch weiter antribbeln konnten und dann 1, 2, 3 richtig gute Vertikalbälle durch die Mitte gespielt haben.
Oh ja.
Also ich fand, selbst als sie sich dann haben tiefer fallen lassen, wurde es nicht besser gegen den Ball.
Also diese Chance in der 42. Minute ist da ein super Beispiel für. Also es war noch nicht die Phase, wo Belgien ganz tief stand, aber dieser Pass von Matvienko auf Sudakov, Sudakov war generell einer, den haben sie nicht in den Griff bekommen, der lässt direkt prallen auf Jaremczuk und das ist dann die Chance, die ich vorhin kurz erwähnt habe, wo Jaremczuk sich eben dafür entscheidet, nicht zu schießen, sondern querzulegen und eben Dovbik um einen Müh verpasst und so eben dann auch kein Torschuss aus dieser Szene herauskommt. Jetzt haben wir schon ganz gut erklärt, glaube ich, warum es von belgischer Seite aus alles andere als überzeugend war. Aber warum hat denn dann die Ukraine nicht gewonnen, Mirjam?
Ich glaube, irgendwann wird mir nachgesagt, dass ich das immer sage, aber ich glaube, da ist es auch wieder leider der Fall. Da ist es dann doch vielleicht die individuelle Klasse, die einfach auf belgischer Seite höher ist. Und am Ende muss man auch sagen, dass die Innenverteidigung von Belgien, finde ich, stand dann eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber mir gewittert es gerade ziemlich.
Ach krass, okay. War das wie beim Spiel Slowakei gegen Rumänien stark?
Ja, genau. Genau, also ich finde, die Innenverteidigung stand dann eigentlich ganz gut. Ich finde, insgesamt hatten wir bei dem Spiel wenige Chancen im 16er. Wenn, dann waren es eigentlich eher Fernschüsse. Also auch die belgische Innenverteidigung hat es dann in letzter Konsequenz ganz gut wegverteidigt. Ja, so dass das, glaube ich, am Ende vielleicht eher für Belgien ein bisschen glückliches 0-0 war, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen muss, die Ukraine hätte das hoch gewinnen müssen.
Ja, also gerade Dovbyk ist mir da aufgefallen. Wenn Dovbyk ein bisschen besser gerade in Form wäre, und ich meine, man hat es ja in den zwei vorherigen Spielen auch schon gesehen, deswegen kann man jetzt davon ausgehen, okay, das ist jetzt nicht Pech gewesen in dem Spiel, sondern er trifft einfach gerade die falschen Entscheidungen, er braucht ein bisschen zu lange. Wenn er gleich abschließen sollte, dann wartet er noch einen Moment. Wenn er noch stecken könnte, dann schießt er. Also mit einem Stürmer nur, der in guter Form gerade wäre. Und Jaremczuk hat ja auch sich zwar Chancen erarbeitet, aber ich fand dann das, was aufs Tor kam, da hatte Kunkaste's eben gar nicht so viel zu tun im belgischen Tor. Da war ja tatsächlich fast dieser Schuss in der 92. Minute die größte Chance und auch der war harmlos. Aber das ist, glaube ich, das, was bei der Ukraine gefehlt hat. Der Rest war alles da. Tolle Torhüterleistung, sehr, sehr gute Abwehr, hast du ja schon gesagt. Gutes Umschaltspiel, gutes Spiel mit Ball, war jetzt auch nicht alles perfekt, aber hat schon gepasst. Tja, und dann aber haben die Tore gefehlt. Schon schade.
Ja, absolut. Also was man bei Belgien vielleicht sogar noch negativ hervorheben könnte oder wen, was mir immer ein bisschen leid tut, aber ist der linke Außenverteidiger, Theat. Ich finde den mit Ball wirklich die Schwachstelle. Also ich finde, man hat es dann irgendwann auch ein bisschen gemerkt, dass der auch ein bisschen mehr gepresst wurde. Also das war, glaube ich, auch so das ausgemachte Pressing-Opfer von der Ukraine. Weil der mit Ball, das erklärt vielleicht auch, warum Belgien, wenn sie rausgespielt haben, von hinten raus über die rechte Seite rausgespielt haben. Ja. Weil der mit Ball.
Sie wollten ihren eigenen Spieler umgehen.
Wirklich schwach. Ja, so scheint's wirklich. Also ich meine, das machen sie auch, da haben sie auch die ersten Spiele auch schon gemacht, eher über die rechte Seite, über Castagne da rauszuspielen. Aber ja, also der ist mit Ball wirklich, würde ich behaupten, die Schwachstelle bei denen. Aber eine starke Aktion hatte ich noch von Kevin De Bruyne, die hast du, glaube ich, vorhin übergangen, ziemlich am Anfang, der Pass auf Lukaku in die Tiefe von halb links, der war, ich glaube, direkt in der sechsten Minute oder so. Da hat man wirklich mal die krasse Qualität sowohl von Kevin De Bruyne als auch von Lukaku gesehen. Das war eine richtig starke Aktion, wo Lukaku dann den Ball leider nicht richtig trifft.
Vielleicht sehen wir solche Aktionen dann auch im Achtelfinale Frankreich gegen Belgien. Das wird dann stattfinden jetzt bin ich hier ausgerechnet auf einer Seite, wo man das gar nicht sieht, aber Montag müsste es, glaube ich, sein. Ich reiche es gleich nach, wann dieses Achtelfinale ist. Und die Ukraine scheidet tatsächlich mit 4 Punkten aus, obwohl man mit 4 Punkten als Gruppendritter sicher weiter gewesen wäre. Aber das ist eben die Konstellation in dieser Gruppe gewesen und hatte ja, Patrick, auch mit dem zu tun, was im anderen Spiel passiert ist. Was wurde nicht darüber gesprochen? Slowakei gegen Rumänien in Frankfurt. Erleben wir hier die Schande von Gijón, beziehungsweise Gijón wird es, glaube ich, eigentlich ausgesprochen. Habe ich mal irgendwo im Nachholspiel-Podcast gehört. Gibt es davon eine Neuauflage? Und ich glaube, man kann so frei sein und sagen, nee, also im Grunde war eigentlich schon so nach einer Minute klar, gibt's nicht, denn schon in der ersten Minute gab es den ersten Schuss der Slowakei, in den ersten 13 Minuten gab es 7 Schüsse, 11 Schüsse in den ersten 24 Minuten und der 11. Schuss, der war dann tatsächlich auch drin, es war ein Kopfball, Duda erzielt das 1-0, ein Angriff auf der rechten Seite nach langem Ballbesitz und einem langen Ball nach vorne führt zu einer Flanke mit dem ersten Kontakt von Kuzka und Duda zieht dann nach innen von seiner Achterposition und köpft perfekt zum 1-0 ins Netz. Also da haben wir schon gesehen, das ist hier kein Nicht-Angriffspakt und der hat sich auch auf der anderen Seite nicht fortgesetzt. Hadji geht vom linken Flügel kommend gegen Hansko in den Strafraum und wird von ihm knapp außerhalb des Strafraums gefeilt. Es gibt Freistoß. Nach VAR-Check korrigiert allerdings Daniel Siebert auf Strafstoß, ohne sich die Bilder anzusehen. Also man war sich offenbar sehr sicher. Es gab 2 Kontakte. Einer außerhalb, einer innerhalb. Die Frage ist dann, welcher von beiden ist ursächlich fürs Fallen? Offenbar hat es das Schiedsrichterteam anders gesehen, deswegen gibt es einen Strafstoß. Und ich sag mal so, wenn ein Strafstoßschütze wie Marin dann den Ball so mit 150 km/h, habe ich irgendwo gelesen, 157 km/h in den linken oberen Winkel nagelt, ja gut, also dann sind ja sogar Strafstoßtore so schön, dass wir dann vielleicht gar nicht diskutieren müssen, ob das jetzt richtig war. Also was ich damit sagen will, es war viel los bei diesem Spiel. Ich könnte jetzt auch noch mehr Szenen nennen. Am Ende steht aber genau das Ergebnis, vor dem sich sowohl Belgien als auch Ukraine gefürchtet haben, nämlich dieses 1:1. Was bedeutet, Rumänen und Slowaken feiern gemeinsam nach Schlusspfiff, denn beide sind weiter, die einen, Rumänien, als Gruppenerster und die Slowakei als Gruppendritter. Was war das für ein Spiel, deiner Meinung nach?
Ich glaube, ein Spiel, das man in zwei Phasen erzählen muss, nämlich einmal bis zum Gewitter und einmal nach dem Gewitter, es gibt in der 57. Minute, habe ich mich vor dem Fernseher ziemlich erschrocken, weil plötzlich das Bild weiß wurde und man einen sehr lauten Knall gehört hat und man dann kurz dachte, es ist irgendwas vom Stadiondach gefallen, aber es war einfach nur ein Blitzeinschlag, wahrscheinlich ziemlich neben dem Waldstadion.
Ja, und ich kann sogar den Ort verlinken. Jörg Kachelmann hat ihn bei Blue Sky gepostet. Es ist wirklich direkt neben dem Stadion. Also zum Glück ist da niemandem was passiert, zumindest nach allem, was ich bisher gehört habe.
Ja, habe ich auch nichts gehört zu. Ja, und genau, auf dieses Gewitter folgt ein Wolkenbruch und dann ein sehr nasser Rasen, highlighted in der 71. Minute, wo der eingewechselte slowakische Stürmer Bosanik den Ball erobert und dann den Ball treibt Richtung gegnerisches Tor und der Ball bleibt ihm plötzlich einfach liegen und er ist dann kurz zu schnell für den Ball und dann ist er wieder aufgeholt. Und dann hat man die letzten 20 Minuten schon gemerkt, dass so ein bisschen was von diesem Nicht-Angriffspakt zu sehen war, wobei der offensichtlich nicht abgesprochen war, sondern beide Mannschaften einfach so viel Angst vor den nicht zu berechnenden Eventualitäten dieses Platzes hatten, dass dann einfach sehr viel auf Sicherheit gespielt wurde und nur noch lange Bälle, ohne dann aber groß Personal nachzuschieben. Da war es dann ein bisschen so, da haben sich dann beide damit abgefunden, 1-1 zu spielen. Davor war es nicht so und ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal 2-4-3-3 Mannschaften gegeneinander spielen sehen habe. Und das war vor allen Dingen spannend, weil beide Mannschaften das sehr unterschiedlich gelöst haben. Also Rumänien ist, Dragos ist die beiden Innenverteidiger alleine angelaufen, wobei angelaufen wahrscheinlich noch übertrieben wäre, weil eigentlich ist das nicht. Slowakei hatte dadurch sehr viel ruhigen, tiefen Ballbesitz, ohne dass groß was passiert ist. Man hat dann aber darauf reagiert, können wir aber vielleicht gleich beim Tor drüber sprechen. Slowakei ist im Gegensatz dazu mit den drei Offensiven konsequent angelaufen, und zwar auch dann, wenn der Sechser von Rumänien abgekippt ist, dann gegen die drei, also gegen die neu gebildete Dreierkette dann, und hat die beiden Außenverteidiger dadurch freigelassen. Also auf der einen Seite deutlich mehr Risiko als auf der anderen. Bei Rumänien hatte man eher das Gefühl, die gehen damit rein und denken sich, okay, einen Punkt nehmen wir mit.
Mhm. Rumänien war ja auch in der besten Ausgangslage von allen Teams, weil man die beste Tordifferenz hatte. Ja, ich fand das interessant zu sehen, was du eben ansprichst mit ähnliche Systeme und doch so unterschiedlich. Also allein Rumänien gegen den Ball. Mal war es ein 4-2-3-1, mal war es das 4-1-4-1, was wir in den bisherigen zwei Spielen gesehen haben, aber viel öfter war es eben 4-2-3-1 und manchmal war es auch ein 4-4-2, aber wichtig bleibt eben diese doppelte Besetzung des Zentrums, denn das war ja was, das habe ich glaube ich auch beim letzten rumänischen Spiel angesprochen, wo man durchaus Probleme hatte, dass du eben mit nur einem Sechser, das ja einen sehr großen Raum abdecken muss, und das fand ich interessant und gleichzeitig war aber egal, was Rumänien gemacht hat, die Slowakei war im Grunde eigentlich immer gleich gut und schlecht den Ball zu bewegen. Also gleich gut im Sinne von, sie haben es immer wieder geschafft, und gleich schlecht im Sinne von, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie eben Rumänien wegdominiert hätten, sondern die haben auch ihre Ballbesitzphasen bekommen. Aber deswegen, ich hatte das Gefühl, das war Augenhöhe von beiden und auch zumindest bis zum Gewitter auf jeden Fall mit offenem Visier und mit dem Drang nach vorne, mit vielen tollen Strafraumaktionen auch, die man gesehen hat. Und dann wurde der Platz ja auch, wenn man ehrlich ist, unbespielbar. Also wir sprechen hier über den Frankfurter Rasen, über den wurde schon genug gesprochen. Du hast schon diese eine Szene beschrieben. Ich habe bei The Athletic gelesen, dass der Platz dann ein Mudbath gewesen sei. Aber die Reporter vor Ort waren auch völlig, völlig überwältigt von dem Gesamteindrücken dieses Spiels, weil es unheimlich laut gewesen sein muss, weil dann eben noch dieser biblische Wolkenbruch mit dazu kam, inklusive Blitz und Donner, dann eben dieser völlig überforderte Rasen, der jetzt wohl auch sein Zeitliches dann irgendwann gesegnet hat. Also es schien ein Gesamtkunstwerk gewesen zu sein, dieses Spiel, und auch sportlich eben einfach hochinteressant.
Ja. Ich möchte einmal kurz die Slowakei loben, weil ich fand, die hatten einen sehr guten Plan, wenn Rumänien im 4-1-4-1 angelaufen ist. Weil die Slowakei hat dann einfach darauf reagiert, indem man das Zentrum komplett aufgegeben hat. Also man hat Vavro und Skriniar hatten hinten zu zweit den Ball. Mhm. Lobotka stand so ein bisschen alleine im Sechserraum und dann hat man auf eine Seite verlagert, meistens nach links auf, zu Skriniar. Und der hat dann diagonal den Ball verlagert auf Pekarik. Und genau so fällt eigentlich das 1-0. Ja, genau. Was verrückt ist, weil dieses Muster immer wieder zu sehen war. Man hat es auch auf die andere Seite gemacht, aber meistens auf Pekarik. Dann ist der Ball nahe Achter, Kuzka ist in die Nähe von Pekarik gekommen und dann hat man auf der anderen Seite den Strafraum geflutet. Und dass es so bilderbuchmäßig funktioniert beim 1-0, ist dann trotzdem ist dann selten, dass so ein Plan dann irgendwie in einem Angriff komplett aufgeht. Passiert aber auch nur, weil es einfach ein traumhaft schöner Kopfball von Duda ist. Also ich habe ihn ein bisschen gesehen bei Köln und Hertha. Ich hatte ihn als guten Kicker in Erinnerung, aber so ein Kopfball im nach hinten laufen mit so viel Druck gegen die Laufrichtung des Torwarts hat mich überrascht. Mhm. Aber war schön.
Das stimmt. Ja. Auf rumänischer Seite würde ich noch Ratio hervorheben, also in einem starken Team. Aber ich finde, der hat auch sehr gut gespielt. Und das war durchaus ein Problem. Also Hansko, der ja auch den Strafstoß verursacht, das ist, ich meine, wir blicken ja jetzt auch auf zwei Teams, die wir nochmal für mindestens ein Spiel noch sehen werden bei dieser EM. Das ist, glaube ich, was, wo Gegner hingucken werden, weil da auch manchmal das Pressing dann geschlagen wurde auf dieser Seite.
Ja, allgemein hat es Rumänien sehr, sehr gut hinbekommen, dieses hohe Anlaufen von der Slowakei zu nutzen, um immer wieder auf die Außenverteidiger dahinter zu spielen und dann auf den Flügeln für Überzahl zu sorgen. Also ich fand auch Banku auf der linken Seite sehr gut. Nicht ganz so auffällig wie Ratio, weil also erstmal fällt Ratio immer auf, egal wo er auf dem Feld ist. Aber gerade deshalb fällt auch immer auf, wo er sich überall auf dem Feld bewegt. Also die größte Chance für Rumänien in der ersten Halbzeit gibt es, als Ratio links offensiv in den Strafraum eintribbelt, weil er halt einfach einmal querdiagonal rübergelaufen ist. Sehr cooler Spieler, hatte ich vor der EM nicht auf dem Schirm, aber fand ich jetzt in allen drei Spielen ziemlich gut.
Und jetzt werden wir eben diese beiden Teams wiedersehen. Zum einen am Sonntag um 18 Uhr gibt es das Achtelfinale England gegen Slowakei. Und nach allem, was ihr gerade gehört habt über das Anlaufen der Slowaken, über die ja auch die Disziplin und gleichzeitig aber auch Kreativität im Spiel gegen den Ball und mit dem Ball. Und was wir noch nicht erwähnt haben, aber das haben, glaube ich, auch alle Hörerinnen und Hörer schon gesehen, sehr gute Standardvarianten, die die Slowakei hat, wird dann immer angekündigt, was jetzt gleich kommt. Also sind wir mal gespannt, was Gareth Southgate sich da einfallen lässt dagegen. Ich meine, natürlich bleibt England Favorit und müsste eigentlich weiterkommen, aber ich habe jetzt schon in einigen englischen Medien so ein bisschen quer reingelesen und ich sag mal so, die warnen erstmal. Und vielleicht muss man auch warnen vor Rumänien. Rumänien ist der Gegner der Niederlande dann am Dienstag um 18 Uhr. Das könnte natürlich auch ein interessantes Spiel werden. Generell tolle EM, dass solche Teams weiterkommen, die wir ja auch viel negativer in der Vorschau besprochen haben. Gibt es natürlich Gründe für. Also auf dem Papier sind diese Teams ja auch unterlegen. Aber wenn sie es uns dann so zeigen, und da kommen wir ja gleich noch zu einem anderen, also dann muss man ja wirklich dankbar sein und ja, dann haben wir, glaube ich, ein gutes Turnier vor uns. Lasst uns über die verbliebenen zwei Spiele sprechen. Und habe ich es mir jetzt richtig gemerkt, Miriam, du hast dir Georgien gegen Portugal angeguckt? Nein, das, natürlich, die Willis. Warum konnte ich mir das nicht merken? Unglaublich. Ich hätte es mir wirklich aufschreiben müssen. Ich habe den Witz noch vor der Sendung gemacht, aber ich bin ein bisschen durch bin ich heute doch, muss ich zugeben. Also sprich, wir sprechen jetzt erst über Tschechien gegen die Türkei. Das Spiel hat sich Miriam angeguckt und sie hat ja schon gesagt, da gab es einiges zu sehen. Sehr früh gab es schon einzelne Schüsse für beide. Also Schitil hat mal knapp verpasst, Provod kam mal zu einem leicht abgefälschten Schuss. Und dann kommt die 20. Minute und die wird mit Spiel entscheiden. Die Türkei bringt mit einem hohen Pressing Tschechien in große Probleme, aber mit ein bisschen Glück spielt sich da Tschechien eigentlich raus und hat dann zentral den Ball in Person von Barak. Der braucht aber gegen Çalhanoğlu und Özcan zu lange, um den Ball zu verarbeiten und spielt ihn dann und stempelt aber dabei Özcan. Und weil das schon sein zweites Foul ist, das erste war ein taktisches Foul, sieht er in der 20. Minute die zweite gelbe Karte und fortan verteidigt und spielt Tschechien in Unterzahl. Im ersten Moment übrigens in einem 5-4-0. Das sah ganz interessant aus. Hat aber für die ersten Minuten ganz gut funktioniert. Dann hat Yildiz Glück für einen Ellbogenfoul an Zufall keine gelb-rote Karte gesehen zu haben. Das heißt, es hätte auch mit 10-10 weitergehen können. Und bis zur Halbzeit passiert nicht mehr so viel, aber dann geht's los. In der 51. Minute setzt sich Yilmaz auf dem rechten Flügel durch und geht an die Grundlinie. Sein Pass nach innen landet bei Yildiz, aber dessen Schuss wird geblockt. Der nächste Versuch auch, aber dann kommt der Ball zu Calhanoglu und der trifft zum 1:0. Und der tschechische Torhüter Staněk hatte sich, nach allem, was man sehen konnte, wohl bei der ersten Parade schon an der Schulter verletzt. Spielt irgendwie weiter, also bleibt nicht am Boden liegen und hofft auf Fair Play. Und kann dann diesen Ball, der allerdings auch sehr gut platziert war, von Calhanoglu nicht halten. Staněk muss dann verletzt runter, Kovac kommt für ihn. Güler hat die Chance aufs 2:0, verpasst die allerdings. Und dann passiert das, was manchmal in solchen Spielen passiert. In der 68. Minute kann Günok einen Pass nach einem langen Einwurf der Tschechen nicht festhalten. Krori springt hoch und trifft Günok am Arm. Der lässt den Ball fallen und Thomas Suček trifft im Nachschuss zum 1:1 und dieser Treffer bleibt auch bestehen. Das heißt, Tschechien hat sogar geschafft, in Unterzahl auszugleichen, aber das Parallelspiel, über das wir gleich sprechen werden, hat es verlangt, dass Tschechien unbedingt gewinnen musste. Also es war aber auch ohne das Parallelspiel schon notwendig. Aber das gelingt nicht, denn in der 95. Minute dann gibt's doch noch das 1:2 aus Sicht von Tschechien. Ein langer Ball landet bei Ayhan. Tosun geht an Zufall vorbei und trifft toll ins rechte Eck. Und hinten raus gibt es dann noch die erste richtig große Rudelbildung dieses Turniers. Es gibt hier dann noch eine rote Karte gegen Kori, eine gelbe Karte gegen Suček und auch Ada Güler sieht hier noch eine gelbe Karte. Es war ein bisschen unübersichtlich. Es wurden auch noch mehrere Spieler, glaube ich, auf der Ersatzbank verwarnt oder Verantwortliche. Das ist hier noch nicht mal aufgeführt bei WhoScored. Also es war viel los. Miriam, du hast es ja schon gesagt. Findest du es denn, dass es ein verdienter Sieg der Türkei war?
Ich glaube, das Spiel muss man ein bisschen beide Halbzeiten getrennt betrachten. Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat es die Türkei richtig gut gemacht. Sowohl in Gleichzahl als auch dann in Überzahl in der ersten Halbzeit noch, haben sie sich immer wieder ganz gut freigespielt, haben den Ball schnell laufen lassen, haben dafür gesorgt, dass die Tschechen verschieben mussten. Und in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh, okay, das ist ein Spiel für die Türkei, dann spielen sie ab der 20. Überzahl und dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt ist eh rum, weil Türkei war bisher schon gut und jetzt spielen sie auch noch in Überzahl, das dürfte ein klares Ding werden. Und in der zweiten Halbzeit irgendwie plötzlich gar nicht mehr. Also dann haben die Tschechen, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber nochmal brutal eine zweite, dritte, vierte Luft, glaube ich, bekommen bis ganz zum Schluss. Und dann wurde es zum Teil halt vogelwild und die Türkei hat dafür, dass sie so lange in Überzahl gespielt haben, überraschend wenig Kontrolle oder beziehungsweise gar keine Kontrolle mehr über das Spiel gehabt. Das hat mich doch sehr überrascht. Und du hast es schon gesagt, die Tschechen haben am Anfang in einem 5-4-1 verteidigt, daraus wurde dann relativ schnell erstmal ein 5-4-0. Das sah aber ziemlich kompakt aus, muss man sagen. Und die Geschwindigkeit, in der sie umgeschaltet haben, wenn sie den Ball erobert haben, war teilweise schon wirklich beeindruckend. Mhm.
Ja, und ich habe mir auch nicht so ganz erklären können, warum die Türkei diese Kontrolle nicht hinbekommen hat. Weil natürlich, ja klar, das ist das Klischee von türkischen Teams, dass sie eben genau das nicht haben. Aber das stimmt ja nicht. Also wenn du dir anguckst, welche Spieler da auf dem Feld standen, allein schon mit Calhanoglu in seiner Zehnerposition, der ja dann auch irre viele Ballkontakte hatte, also der konnte ja auch nicht zugestellt werden. Also alleine er hätte es schaffen müssen, das zu beruhigen und ja auch im Aufbau, denn sie wurden ja nicht gepresst. Sie konnten ja nicht gepresst werden. Also das war das, was ich auch nicht so ganz verstanden habe. Ich mochte es aus neutraler Beobachter, dass die Türkei jetzt nicht einfach nur hintenrum im U des Todes sich den Ball zugepasst hat. Aber es wäre vielleicht das etwas kalkuliertere gewesen, denn Tschechien konnte ja nicht hoch rauspressen. Sie haben es dann immer mal wieder trotzdem gemacht und dann hat sich aber die Türkei eigentlich ganz gut dadurch spielen können. Also das fand ich auch bemerkenswert. Gleichzeitig war es natürlich aber ein super schöner Fußball, also ganz oft sind Spiele einfach tot, wenn ein Team in Unterzahl ist und das war es hier nicht, auch natürlich, weil der Ausgleich passiert ist und das aber gleichzeitig schon auch klar war, die Türkei war deutlich besser. Also da hätte sehr, sehr viel für Tschechien noch passieren müssen, dass man dieses Spiel wirklich in Unterzahl noch gewinnt. Aber so ganz konnte ich mir nicht erklären, warum man nicht immer wieder zurück in die Aufbaulinie geht, wenn man halt sieht, vorne geht's nicht, sondern vielleicht, ich weiß nicht, ist jetzt eine These meinerseits, waren dafür zu viele 1-gegen-1-Spieler auf dem Feld, weil eben dann doch ein Güler, ein Yildiz, ein Yilmaz, die hatten ja so Bock, in jedes einzelne Dribbling zu gehen, und das ist ja auch total toll und funktioniert ja auch oft, aber in Überzahl musst du das ja gar nicht, in Überzahl kannst du ja auch abbrechen und kannst wieder verlagern.
Ja, wobei ich gar nicht fand, dass in der zweiten Halbzeit die Türkei so klar besser war. Also ich fand gar nicht, dass das irgendwie jetzt so weit hergeholt gewesen wäre, dass die Tschechen da noch ein Tor machen, in der zweiten Halbzeit. Also ich glaube, wir müssen aber erst nochmal über die Karten reden. Da bin ich vorhin auch einfach so drüber weg. Also wenn man die erste gelbe Karte von Barak sieht, ist die einfach unfassbar dämlich, warum man sich da eine gelbe Karte abholt.
Aber es ist eindeutig eine, oder? Da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Also für mich ist es eine. Ich habe dann auch noch Bastian Schweinsteiger gehört, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass man für sein erstes Foul eine gelbe Karte kriegt. Aber für mich ist es halt kein, es ist kein Foul im Sinne von Kampf um den Ball und ich komme einen Schritt zu spät, sondern es ist einfach, er hält ihn gefühlte 2 Minuten am Trikot fest. Und ich finde es wirklich gut, wirklich konsequent, dass das jetzt endlich mal bestraft wird, damit das nicht erst ab der 60., 70. Minute, sondern von Beginn an, weil das einfach nichts auf dem Platz verloren hat, den Gegner festzuhalten. Das kann man einmal machen, dann kriegt man halt eine gelbe Karte, aber dann ist es halt genau das Ding. Und wenn ich das halt so früh im Spiel mache, in einer Situation, wo es völlig unnötig ist, erweise ich meiner Mannschaft damit halt einen Bärendienst, wie man danach gesehen hat, weil die zweite gelbe Karte, die ist wirklich ärgerlich. Also erstmal, ja, er wartet zu lange, er bringt sich unnötig in die Situation, aber in der Aktion selbst trifft er sogar noch den Ball, also er spielt erst den Ball.
Er will es auf gar keinen Fall. Ne?
Genau, und landet dann wirklich eigentlich eher unglücklich auf dem Fuß. Es ist eine gelbe Karte leider, aber die kannst du kriegen. Da kann man ihm, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen. Das Ärgerliche oder das Dumme ist die erste gelbe Karte. Und wenn man dann über Yildiz spricht, finde ich, ist die erste gelbe Karte mehr als berechtigt. Also der Fuß ist deutlich weiter oben, mit deutlich weniger Chance, den Ball noch zu bekommen. Also das ist auch eine ganz klare gelbe Karte. Und dann muss er in der 38., wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich auch vom Platz gehen, weil er da den Ellbogen einfach, der hat da nichts verloren auf der Höhe. Und wenn ich den so weit rausnehme, den Ellbogen, ja, ich brauche die Arme zum Hochspringen, aber wenn ich die so weit rausnehme und damit den Gegenspieler am Kopf treffe, ist das eigentlich auch eine gelbe Karte. Und ich finde, man hat danach auch relativ deutlich gesehen, der ist ja noch sehr jung, dass da 2, 3 Mitspieler hingegangen sind und gesagt haben, hier Kollege, du läufst jetzt mal bitte die nächsten 5 bis 10 Minuten nur noch Passwege zu und machst hier mal gar nichts mehr bis zur Halbzeit, weil denen, glaube ich, klar war, für die nächste Aktion geht er runter. Ja. Und ich war dann ehrlicherweise überrascht, dass sie ihn in der Halbzeit nicht ausgewechselt haben. Ja. Also das hat, ich habe fest damit gerechnet, dass der nicht mehr zurückkommt.
Ja, richtig.
Fand ich mutig, ja. Genau, also das ist für mich eigentlich mit die spielentscheidende Situation auch, weil das Spiel läuft halt ganz anders. Wobei man, wenn man die zweite Halbzeit sieht, weiß ich gar nicht, ob es für die Türken vielleicht sogar wie schlecht es gewesen wäre, ob sie sich in Gleichzeit vielleicht besser, ob sie ihnen vielleicht besser getan hätte. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man den Tschechen, glaube ich, ein Riesenkompliment machen für das Spiel, das sie gemacht haben. Und mir fällt es da auch tatsächlich schwer, einen hervorzuheben. Und bei den Türken, ja, das, was du gesagt hast mit dem 1-gegen-1, stimmt. Ich finde, ich war überrascht von Yilmaz. Ich finde, er hat das überragend auf der Seite gemacht. Der hat auch wirklich sinnvolle 1-gegen-1-Situationen gesucht und die auch häufiger gewonnen. Aber insgesamt war das halt so wenig Kontrolle von der Türkei dafür, dass sie 70 Minuten in Überzahl gespielt haben.
Aber gut, es hat gereicht. Es hat ja dann letztlich auch souverän gereicht. Also die Türkei als Gruppenzweiter mit 6 Punkten punktgleich mit Portugal weiter. Nur weil man den direkten Vergleich verloren hat. Das war ja am letzten Spieltag. Ist man eben Zweiter und wird jetzt dann ein, wie ich finde, hochinteressantes Achtelfinale gegen Österreich spielen. Das wird tatsächlich das letzte Achtelfinale, das wir sehen werden, am Dienstag um 21 Uhr. Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Und auf wen wir uns auch freuen können, sind sowohl Portugal als auch Georgien. Und damit kommen wir zur Geschichte dieses Abends. Die beiden sind aufeinander getroffen, Georgien gegen Portugal. Portugal hat rotiert. Portugal stand als Gruppensieger schon fest, eben wegen des gewonnenen direkten Vergleichs mit der Türkei. Dementsprechend gab es eine fast spanische Rotation, aber nur fast. Es waren keine 10 Veränderungen, sondern 8 Veränderungen, die man hatte. Und vielleicht merkt man das. Vielleicht merkt man das schon in der zweiten Minute, denn da spielt Antonio Silva einen schlimmen Fehlpass in den Fuß von Mikau Tadze. Der steckt durch auf Kvaratskhelia. Der steht allein vor Costa und trifft in der zweiten Minute zum 1:0. Und ab dann läuft das Spiel perfekt für Georgien. Sie stehen weitgehend hinten drin und sagen, Portugal, kommt mal mit eurer ganzen Rotation und zeigt uns, was ihr könnt. Was haben wir gesehen? Wir haben einen Freistoß gesehen von Ronaldo, den Mamardashvili pariert hat. Wir haben einen Schuss von Joao Felix, der knapp am Tor vorbeigeht. Wir haben einen geblockten Schuss von Ronaldo, also in hohem Tempo geblockt. Das war durchaus spektakulär, stand auch symbolisch für die Verteidigungsleistung von Georgien. Und nach noch weiteren Paraden von Mamardashvili, über die man sich ja inzwischen gar nicht mehr wundert, wir haben ihn ja alle jetzt so wirklich kennen und lieben gelernt bei dieser EM, dann ist Halbzeit. Und als in der zweiten Hälfte dann in der 55. Minute Lochoschwili in den Strafraum geht und von wieder Antonio Silva am Fuß getroffen wird, der merkt das auch sofort. Er zieht sofort den Fuß zurück, aber dennoch hat er ihn getroffen. Und dann ist das ein Strafstoß. Den verwandelt dann Mikau Tadze zum 2:0 und danach passieren zwar noch Dinge in diesem Spiel, aber nichts mehr, was sich irgendwie noch im Spielberichtsbogen niederschlagen wurde. Und deswegen gelingt Georgien die, ja, ich weiß nicht, wir haben auch Rumänien als Tabellensieger, wahrscheinlich sind es zwei gleich große Sensationen, aber Georgien kommt mit einem Sieg gegen Portugal im letzten Spiel mit 2:0 weiter und wird tatsächlich im Achtelfinale spielen. Willi Sagnol hat es tatsächlich geschafft. Patrick, wie war es möglich, dass Georgien dieses Spiel gewinnt?
Ich würde mit dem Negativen anfangen, damit wir positiv aufhören können, weil es hatte auch viel mit Portugal zu tun. Weil es hat sich mir nicht so richtig erschlossen, was sie machen wollen. Ich fand die ersten 10 Minuten ganz gut, was komisch ist, weil direkt 1:0 gefallen ist. Aber man hat angefangen mit so einem 3-1-Aufbau, mit Palinha als einzigen Sechser und dann hat man so ein bisschen ein 3-1-5-1 gespielt oder ein 3-Raute-3, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber eigentlich ein System, das sehr gut sein kann gegen den 5-3-2, weil man ein bisschen Zwischenräume finden kann, auch wenn man das relativ mutig spielt, weil man dann ein bisschen riskanter absichert. Aber ich glaube, dass man das schon hätte vertreten können. Und es war jetzt auch nicht so, als wäre Georgien da irgendwie in Konterchancen gekommen draus. Die Konterchance ist aus einem individuellen Fehler entstanden. Und dann hat man einfach aufgehört damit. Man hat die Dreierkette hinten im Prinzip komplett alleine gelassen. Palinha und Neves standen auf einer Höhe inmitten der drei georgischen zentralen Mittelfeldspieler. Und was passiert ist eigentlich nur, wenn entweder Felix irgendwas Komisches gemacht hat, also oder es sich irgendwo rausbewegt hat aus seinem Raum und irgendwo was angeboten hat, oder wenn man Conceição auf rechts isoliert hat. Aber wenn man Conceição auf rechts isoliert hat, war das dann immer eine Flanke. Ja. Dann war das immer eine Flanke gegen drei georgische Innenverteidiger. Ja. Und das war jetzt halt auch nicht die beste Idee. Also ich habe bis zum Ende nicht so richtig verstanden, ob Portugal eine Idee hatte, wie man durchkommen möchte. Beziehungsweise ich hatte das Gefühl, man hatte in den ersten 10 Minuten einen und ich habe nicht verstanden, warum man davon weggegangen ist. Weil alles, was man danach probiert hat, ist halt an sehr, sehr leidenschaftlichen Georgiern, die jeden Meter gemacht haben und im 5-3-2 keine Fehler gemacht haben gegen den Ball. Zumindest keine, die ich jetzt offensichtlich gesehen hätte. Ist alles versandet.
Ich meine, Georgien ist schwierig zu bespielen. Und wenn du dann 0-1 hinten liegst in der zweiten Minute, das ist ja eh völlig klar. Auf der anderen Seite aber hast du ja auch 0,0 Druck und alle Spieler, die da auf dem Feld standen, also fast alle Spieler, wollten sich beweisen. Und die, die als Stammspieler da standen, wie Cristiano Ronaldo, der will sich ja immer beweisen. Schauen wir uns nur seinen Gesichtsausdruck vor dem Freistoß an, der völlig erwartbar genau auf den Torhüter kommt, aber mit 200 km/h. Aber er hat ihn ja parieren können. Aber es waren auch, finde ich, schon so kleinere Dinge mit dabei. Die Positionierung von Palinha und Neves, da habe ich mir noch gedacht, naja, die wollen die drei binden. Deswegen stellen die sich da so zwischen rein. Und dann kann eben Felix, Conceição, vielleicht auch mal Ronaldo können eben dahinter einfach oder vielleicht auch mal die Schienenspieler reingehen. Das haben sie halt dann nicht gemacht. Aber das, ich dachte, okay, vielleicht ist das der Gedanke dahinter. Es gab aber auch Dinge, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also ist Neto für dich ein linker Schienenspieler? Habe ich das irgendwie falsch abgespeichert? Oder also ich fand das überraschend.
Ja, zumal jetzt auch nicht wirklich klar war, was der Plan war. Also er hat dann links als Einziger die Breite gehalten, weil Felix war ja überall auf dem Feld. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass die personelle Besetzung gar nicht das große Problem ist, sondern dass man irgendwie, also man hat ja schon geschafft, auf dem Feld teilweise Überzahlen zu schaffen, aber man hat es halt alles stehend getan. Also es war so, ich habe in der ersten Halbzeit hier aufgeschrieben, Georgien steht Kopf, Portugal steht. Weil es war wirklich so. Es war auf der einen Seite emotional und auf der anderen Seite ist einfach nichts passiert. Ich weiß es nicht. Dazu war, ich glaube, die zentrale Achse hat nicht funktioniert. Also João Neves war gar kein Faktor. Ich fand Palinha noch ganz gut, aber halt hauptsächlich defensiv, dann in Umschaltbewegung. Und Ronaldo war ein absoluter Non-Faktor. Er ist schon immer kein Faktor mehr fürs Gegenpressing, seit 5-6 Jahren nicht mehr. Also da war Portugal komplett, wenn der Ball verloren war, hatte Georgien eigentlich immer 2-3 freie Pässe, weil da nichts funktioniert hat an der Koordination. Und keine Bewegung, wo er sich fallen lässt aus der Spitze und Abschlussposition halt auch nicht und dann brauchst du ihn nicht auf dem Feld.
Ja. Gut, wurde ja dann auch irgendwann ausgewechselt, aber dann war ja das ganze Thema schon vorbei. Jetzt wollen wir aber zu den positiven Dingen kommen. Wie hat dir Georgien gefallen? Du kannst jetzt alles sagen, was auf deinem Zettel steht.
Es war einfach sehr, sehr gut. Also angefangen von, ich habe vorhin gesehen, Miriam hat ihn im ersten Georgien-Spiel als Unsung Hero gewählt, aber Kochorashvili auf der 6, unglaublich, der war einfach gefühlt überall, wo der Ball war, irgendwo in der Nähe. Dann tat diesem Team unglaublich gut, dass Kitashvili das erste Mal gespielt hat, dieses Turnier, der bei Sturm Graz eine sehr gute Saison gespielt hat und sehr gut war in Umschaltbewegungen. Man hat gar nicht großartig gemerkt, dass man auch in der Abwehrreihe gewechselt hat im Vergleich zum letzten Spielen. Das war ziemlich gut abgestimmt. Und ich würde sagen, die beiden vorne haben ihr bestes Spiel gemacht des Turniers. Also Mikautadze und Kvaratskhelia hatten so viele erfolgreiche Dribblings, wo sie einfach so einen Moment Zeit gegeben haben zum Nachrücken. Es fällt wirklich schwer, irgendjemanden nochmal positiv rauszuheben. Und dann hast du halt hinten drin einen Torhüter, der hat ja dieses Turnier irgendwas falsch gemacht? Also egal, ob es Strafraumbeherrschung ist, um Flanken abzufangen, Paraden, er hatte ein paar Fehlpässe heute. Ja.
Das jammern auf hohem Niveau. Aber man muss auch sagen, also das sind quasi individuelle Spieler, die uns überrascht haben, zum Teil mit Ansage, also Kvaratskhelia, Mikautadze, über die haben wir auch in der Vorschau schon gesprochen, aber zum Teil eben auch überraschend, also Kororashvili fand ich auch Wahnsinn, auch Tsakvetadze, einfach, was der für ein, ich weiß nicht, wie beschreibt man das? Also der springt halt in jeden Zweikampf rein, aber fair, weil er Lust drauf hat, jetzt in den Zweikampf reinzugehen. Gegen den Ball und mit dem Ball hat er einfach eine sehr, sehr feine Ballbehandlung. Das ist einfach ein sehr guter technischer Spieler. Und dann hinten drin Dvali Kashia und Kvelesjani. Also Kvelesjani war derjenige, der Ronaldo einmal so im höchsten Tempo noch abgrätscht. Und das war eben für mich Georgien an diesem Abend. Sehr gut verteidigend und das ist eben individuell gelungen auf einem sehr guten Niveau. Aber auch, das muss man auch sagen, ich meine, 5-3-2 klingt vermeintlich banal, weil es spielen sau viele Teams und wir wissen, dass es schwer zu verteidigen ist. Aber wenn du es so ausführst, ist es halt wirklich auch vom systemischen Gedanken her. Ich fand halt die Ausführung des taktischen Plans war halt auch perfekt. Und ich glaube, das ist dann sogar unabhängig davon, dass die schon in Führung gegangen sind in der zweiten Minute, weil die hätten ja ansonsten auch nicht hoch rausgepresst. Also das hat mir auch, ist mir auch nochmal aufgefallen, das war so von der, das war so Union Fischer 5-3-2, also in den guten Phasen natürlich.
Ich finde es auch beeindruckend schon das ganze Turnier, also man hat ja auch Gegentore bekommen, aber dann häufig, weil da kann man auch viel mit individueller Klasse argumentieren, die ist halt defensiv nicht so hoch in der letzten Kette, aber man schafft es halt immer kompakt zu sein und man schafft es vor allen Dingen das ganze Turnier über und heute Abend auch sehr beeindruckend, egal wo man dann den Ball erobert, wissen scheinbar alle, was die Anschlusssituation ist. Also jeder Achter weiß, welcher Weg jetzt frei ist, wohin er sich auftreten muss. Und im Notfall, wenn man sich dann doch mal in ein Loch spielt, dann gibt man den Ball halt Kvaratskhelia und der muss halt einen Foul ziehen. Aber
oder Mikautadze, also die beiden, die haben sich da nichts genommen. Das stimmt. Die waren Plan B und Plan C. Mikautadze und Kvaratskhelia. Sehr, sehr schön. Und so sehen wir Georgien nochmal gegen Spanien am Sonntag um 21 Uhr. Ich vermute, du freust dich schon drauf, so wie ich dich jetzt reden gehört habe.
Ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, ob man Spanien was entgegensetzen kann. Das ist dann schon, ist keine große Aussage, wenn man sagt, das ist der beste Gegner, gegen den man jetzt spielt, dieses Turnier. Und ich bin sehr sicher, dass Spanien da auch einige Pläne haben wird gegen dieses 5-3-2. Aber ganz ehrlich, man hat ja nichts mehr zu verlieren. Also niemand hat irgendwie damit gerechnet, dass sowas passiert
ist. Und Georgien hat Willy Sagnol.
Ja, richtig.
Ja, und das ist ja auch nochmal so eine schöne Nebengeschichte. Also neben dem Fakt, dass er sich sehr identifiziert mit Georgien als Land, mit den Spielern dort, hatte er ja auch, wir haben ihn ja mal kurz als Interimstrainer bei Bayern gesehen, weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert habt, bei Hertha BSC, glaube ich, musste er damals coachen und der wurde damals quasi so, also auch da hat der FC Bayern damals nicht geschafft, jetzt jemanden, der als Spieler sehr beliebt war, dann auch irgendwie wenigstens nochmal dafür zu danken, dass er diesen damals Scheißjob gemacht hat, eben nach Ancelotti, war das nach Ancelotti? Ich verhaue inzwischen die ganzen Bayern-Trainer, die Interimstrainerschaft nochmal zu übernehmen, also dem kann man es auch gönnen und ja, wir schauen es uns an. Sonntag, 21 Uhr, Spanien gegen Georgien. Die ersten Achtelfinalspiele, liebe Hörerinnen und Hörer, die wird es dann natürlich am Samstag geben. Schweiz gegen Italien und Deutschland gegen Dänemark. Die Sendung dazu erscheint dann wieder in der Nacht auf Sonntag. Ich kann die Gäste, diese Gäste habe ich schon, alle anderen Gäste muss ich jetzt ganz schnell noch planen. Die Gäste habe ich schon. Christian Bernhard wird mit dabei sein und dann natürlich Caro Kipper und Martin Rafit. Wir machen eine Viererrunde zu diesen beiden Spielen. Ich freue mich schon sehr. Und worauf ich mich auch freue, sind jetzt noch die Awards, die wir vergeben wollen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Logischerweise bedient ihr euch wahrscheinlich, also euch ist natürlich freigestellt, aber bei den Spielen, die ihr gesehen habt. Miriam, du darfst gerne mal vorlegen. Wer war denn dein MVP heute?
Oh, ich fand's echt, fand's super schwer, aber ich habe mich jetzt relativ spontan für Castells einfach entschieden. Nach der Aktion, wie er den Ball auf der Linie bei diesem Eckball noch geklärt hat und damit, ich glaube, der eine Kommentar während des Spiels oder nach dem Spiel war von, ich weiß gar nicht mehr von welchem Moderator, so nah war der Ball dem Tor nicht einmal und ansonsten und das war da die Situation und da war der Ball zumindest, ich glaube, es war Mustafi schon auf der Linie und Castells hat ziemlich stark reagiert und damit Belgien vor diesem Rückstand bewahrt und dementsprechend nehme ich jetzt einfach Castells als MVP.
Mhm. Sehr gerne genommen. Patrick, wer ist dein MVP?
Ich habe gerade das Gefühl, ich habe 11 Kinder und du fragst mich, wen ich am liebsten habe.
Alle Georgier also, ja?
Ich habe wirklich mich ein paar Mal hin und her entschieden während dem Spiel, aber ich glaube, ich gehe mit Mikael Tarze, der das 1-0 sehr gut vorbereitet, den Elfmeter super sicher verwandelt und vor allen Dingen dann auch Kvaratskhelias irgendwann die Power ausgegangen. Mikael Tarze hat die Dribblings, um Entlastung zu schaffen, bis zum Ende durchgezogen. Hat das Pressing angeleitet vorne, wenn man mal gepresst ist. So ein cooler Stürmer. Genau.
Mhm. Ja, jetzt machst du es mir schwer, weil ich hatte Mikael Tarze ausgewählt und überlege, ob ich jetzt dann vielleicht in ein anderes Spiel springen muss, damit wir hier niemanden vergessen. Aber tatsächlich, nee, ich bleibe bei Georgien. Dann muss ich Mamardashvili nochmal nehmen, weil wenn hier irgendwie früh das 1-1 fällt, dann könnte es zumindest sein, dass dieses Spiel anders verläuft, trotz all der Dinge, die wir negativ über Portugal gesagt haben. Ich finde, das kann man nicht rausrechnen. Es ist ein bisschen langweilig, weil man sich inzwischen fast schon ein bisschen langweilt, wenn er MVP wird. Das hat er geschafft. Er spielt bei Valencia übrigens, falls ihr das nicht mehr im Kopf hattet, liebe Hörerinnen und Hörer. Also das ist mein MVP. Miri, wer ist dein Unsung Hero?
Die ganze tschechische Mannschaft.
Ja?
Ja, da tue ich mich, da geht's mir ein bisschen so, wie Patrick gerade gesagt hat. also was die, ich meine, da könnte ich jetzt einige, glaube ich, nennen, die da wirklich bis zum Schluss, ob das ein Zufall war, ob das ein Stewage war, das waren alles so, boah, da kannst du, glaube ich, so viele rausnehmen, die, Suček, nicht Stewage, war ich beim Skifahren, weißt du, so bringt man die Namen durcheinander, Suček oder ein Provot, die wirklich bis zum Ende gerannt sind, deswegen die ganze tschechische Mannschaft, die da bis zum Schluss in Unterzahl gekämpft hat.
Mhm. Sehr schön, nehme ich doch sehr gerne hier auf. Patrick, wer ist dein Unsung Hero? Wer sind deine anderen 11 Kinder?
Nein, ich gehe zum anderen Spiel. Ich nehme Peter Pekarik, hat ein richtig gutes Spiel gemacht heute. Ist die rechte Linie hoch und runter. Ich war ab und zu schockiert, wie schnell der noch ist mit 37. Und Christina Graf hat dann auch die schöne Statistik genannt, dass er inzwischen mehr Minuten bei dieser EM gemacht hat als für Hertha diese Saison. Und hat es wirklich einfach richtig gut gemacht, war Anspielstation für fast alle Diagonalbälle, 1-0 mit eingeleitet. Ja, coole Story.
Aber wirklich, ich muss sagen, ich habe heute ein ganzes Füllhorn an Unsung Heroes, aber ich entscheide mich jetzt für Matvienko von der Ukraine, weil der einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat und sehr, sehr gute Pässe im Aufbauspiel mit drin hatte. Und da kommt bei mir jetzt quasi noch ein Eindruck aus dem ersten Gruppenspiel mit dazu. Ich habe die Ukraine ja zweimal im Stadion gesehen und das erste Spiel war gegen Rumänien. Und da war nichts davon zu sehen. Da war gerade das Aufbauspiel ein Riesenproblem bei der Ukraine. Und gerade aus der letzten Reihe kam da sehr, sehr wenig nach vorne. Und jetzt sehe ich dieses Team wieder im Stadion gegen einen vermeintlich besseren Gegner mit Belgien und auf einmal spielen die da Laserpässe und ja, natürlich, wir haben vorhin erklärt, das Pressing von Belgien hat kaum diesen Namen verdient, aber trotzdem musst du dann erstmal den Mut haben, da durch zwei Linien durchzuspielen bis vor in den Achterraum auf Sudakov und das hat Matwienko nicht nur in der einen erwähnten Szene in der 42. Minute gemacht, deswegen mein Unsung Hero. So, und jetzt brauchen wir noch unsere Momente des Spieltags. Auch da gibt es echt einige. Miriam, wofür hast du dich entschieden?
Ich entscheide mich bewusst nicht für die nicht gegebene gelb-rote Karte beim Türkei-Spiel, obwohl das eigentlich der entscheidende Moment war. Ich nehme das Ende und damit die Abschlusstabelle, einfach weil ich, seit ich die im ersten Spiel ja auch hier kommentieren durfte, Riesen-Georgien-Fan bin und es einfach wirklich geil finde, dass die weiterkommen. Und deswegen ist mein Moment des Spieltags einfach der Abpfiff und damit die Abschlusstabelle der Gruppe.
Sehr schön. Ja, ich glaube, das ging ganz vielen so, dass man sich da mitfreuen konnte. Patrick, hat sie dir jetzt deinen Moment geklaut oder hast du noch was
im Petto? Du hast ihn vorhin schon erwähnt, und zwar die eingesprungene Grätsche von Kvesiani gegen Cristiano Ronaldo, weil das war der einzige richtig schöne portugiesische Angriff in der ersten Halbzeit, der aufgrund individueller Klasse auf engem Raum gut durchgespielt wurde. Und Georgien hat das wegen des puren Willens eines einzelnen Verteidigers dann trotzdem wegverteidigt bekommen. Und ich fand das ein schönes Sinnbild für dieses Spiel. Mhm.
Es tut mir jetzt ein bisschen weh, dass wir nichts aus dem Türkei-Spiel aus Sicht der Türkei genommen haben. Aber ich muss, weil es tatsächlich ein Moment ist, an den ich mich erinnern werde, ich muss den Blitz im Spiel Slowakei gegen Rumänien nehmen und eben danach diese Wasserschlacht, weil ich auch, da bin ich ganz primitiv, ich finde das so geil. Ich liebe es, wenn physische Elemente mit dabei sind, weil das beamt mich immer so zurück in die Zeit, in der ich noch gespielt habe und ich habe es geliebt. Es gab nichts Geileres, als bei so einem Wolkenbruch Fußball zu spielen. Jede Grätsche wird um einen Meter noch verlängert. Alles riecht so geil nach frischem Gras und nach Erde. Du ziehst ja noch Tage später gefühlt an irgendwelchen Stellen Schlamm aus irgendwelchen Körperecken und natürlich deine Fußballschuhtasche oder Tüte riecht noch irgendwie wochenlang so oder wahrscheinlich jahrelang eher. Also ich liebe das einfach, wenn man das sieht, wenn eben dieser klinisch saubere Fußball, den wir oft präsentiert bekommen, inklusive der exakt identischen Eröffnungszeremonie, die ich jetzt schon 8-mal erlebt habe in dieser Vorrunde, wenn der quasi so aufgebrochen wird von so einem Wolkenbruch und das, ich hab's, ach, es fiel so schwer, Ukraine gegen Belgien zu gucken, während es da auf dem anderen Monitor so schön war. Deswegen dieser Wolkenbruch, ihr habt's gemerkt, der hat mich berührt. Das ist mein Moment des Spieltags und es tut mir ein bisschen leid. Sorry an alle Fans der Türkei, da wären auch einige Momente und Unsung Heroes und MVPs mit drin gewesen. Aber hey, vielleicht ja im Achtelfinale. Sehen wir. Wir sehen euch ja wieder. Patrick, Miriam, das hat sehr große Freude gemacht, mit euch zu sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an Patrick Röttele. Hört den Spotcast Freiburg. Wann geht's da weiter, Patrick?
In 1-2 Wochen mit den ersten Profilen von Neuzugängen, weil Sommerpause ist zu kurz.
Ey, ja, aber also ich bin noch nicht wieder im Bundesliga-Modus, aber viel Glück dir damit, da reinzukommen. Und dann war noch Miriam Scheel hier. Danke dir, liebe Miriam, dass du wie immer Zeit hattest für den Rasenfunk. Und irgendwann musst du mal der Bastian Schweinsteiger bei der ARD sein. Das muss eigentlich so sein. Du hättest nicht gesagt. Es kann nicht sein, dass man dafür gelb sieht. Also danke, dass du
mit dabei bist. Dass ich einmal in meinem Leben mit Bastian Schweinsteiger in einem Satz genannt werde, ist doch, dafür hat es sich schon gelohnt, hier zu sein.
Ja, das freut mich. Aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie immer war es eine große Freude.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Und dann habe ich noch zwei Ankündigungen für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum einen, wenn ihr jetzt in Depression, soll man nicht so verwenden, wenn ihr jetzt in schlechte Laune verfallt, weil es kein Podcast für einen Tag mal gibt, nee, für zwei Tage, glaube ich, habe ich jetzt zwei Tage Pause, dann hört doch bitte die Copa America Vorschau, die wir schon veröffentlicht haben, gibt es auch in diesem Feed. Und zum anderen, solltet ihr am 28., also sprich an diesem, nee, am 29., an diesem, nee, am 28., am Freitag, meine Güte, es ist, ich bin ein bisschen müde. Also, ich bin am 28. am Freitag in Krefeld auf einer kostenlosen Veranstaltung, da könnt ihr gerne hinkommen. Ich freue mich da, viele bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen. Ich unterhalte mich gerne mit euch und es gibt auch noch eine Diskussionsrunde, die ihr da anhören könnt. Also ihr kommt auch nicht nur dafür. Kommt gerne dorthin und unterstützt uns gerne, so wie das getan haben so ganz viele von euch. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Gnils Gnadl, bei Paul Y, bei Marcel, beim @IT-Rechtler, ganz herzliche Grüße, und bei Martin Seidler. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Herzlichen Dank an alle, die das in diesem Monat getan haben. Ihr unterstützt damit den Rasenfunk, ihr unterstützt die Werbefreiheit und ihr unterstützt auch die Gäste, die ja ein, wenn auch kleines, aber ein Honorar bekommen für ihre Auftritte hier. Und so wird es dann auch weitergehen im Achtelfinale und bei dieser weiteren EM. Bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Ach hier, nimm doch bitte noch das Altglas mit.